886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir nehmen uns für euch die Zeit in der Früh und schauen die Zeitungen durch. Online und im Print, was so ein paar der Top-Themen des Tages sind und plaudern ein bisschen drüber, damit ihr so wisst, was ein paar der Gesprächsthemen sein werden vielleicht, wenn ihr dann in die Firma kommt.
Und damit ihr mitreden könnt.
Naja, und da beginnen wir heute mit einer Schlagzeile aus dem Standard. Geld aus Osteuropa für FPÖ-Mandat. Keine Anklage gegen Strache. Geht um die Korruptionsvorwürfe und um das Fotos vom Bargeld in Sporttasche in einem Kofferraum, wo das Geld ukrainischer Investoren versickert hätte sein sollen. Dafür hat die WKStA jetzt keine Beweise gefunden. Wir haben doch, nachdem wir gestern geredet haben über seinen Spendenaufruf für die Gerichtskosten, dann erzählen wir natürlich auch, wenn jetzt ein Verfahren hier eingestellt worden ist. Welches Verfahren genau ist das? Weil es laufen aktuell mehrere. Es ist das, wo ein niederösterreichischer Unternehmer, und zwar Thomas Schellenbacher, 2013 ein Mandat der FPÖ bekommen hat. Dafür haben mehrere besser gereihte Blaue auf ihr Mandat verzichtet, damit Schellenbacher nachrutschen kann. Und nach dem Ibiza-Video ist dann irgendwie das Gerücht aufgekommen, das Geld, das da von ukrainischen Geschäftspartnern an die FPÖ gespendet hätte werden sollen, hat plötzlich geheißen, ist überhaupt nie angekommen bei der Partei, sondern soll sich eben vermeintlich Strache unter den Nagel gerissen haben und daher auch dann diese Fotos, die dann in weiterer Folge einer der Auslöser fürs Ibiza-Video überhaupt waren, die der ehemalige Bodyguard von Strache gemacht hat, die Sporttaschen mit Geld im Kofferraum. Aber jetzt eben, es konnte nicht bewiesen werden von der WKStA, dass das wirklich so abgelaufen ist, wie da behauptet und vermuten worden ist. Also Einstellung des Verfahrens aus Mangel an Beweisen. Strache hat das ja immer bestritten. Ja, hat immer gesagt, das sind alles frei erfundene Vorwürfe und er hätte Schellenbacher einfach für einen erfolgreichen Unternehmer gehalten und deswegen hat er ihn da unterstützt. Allerdings muss man dazu sagen, Schellenbacher ist in einer anderen Sache rechtskräftig wegen schweren Betrugs- und betrügerischen Kriegs verurteilt worden. Außerdem ist er auch bei der Mithilfe zur Flucht vom einstigen Wirecard-Chef Masalek in die Schlagzeilen gelangt. Und Strache hat gesagt, es geht nicht nur um dieses Geschichtel, sondern der hat ja eine Verurteilung schon bekommen wegen Bestechlichkeit. Heuer ist noch nicht rechtskräftig, da ist er in Berufung und es laufen Ermittlungen in der zum Beispiel Casinos-Affäre oder in der Spesen-Affäre. Aber auch da gibt es natürlich die Unschuldsvermutung. Aber ja, da also haben wir gedacht, fairerweise mal erwähnen wir, dass dieses Verfahren eingestellt worden ist. Aber jetzt eben, auch wichtig, nicht weil bewiesen worden ist, dass es nicht so war, sondern nur weil es keine Beweise gegeben hat, dass es so war.
Ist ein wichtiger Punkt, ja.
Ist ein wichtiger Punkt, aber ja, wenn es keine Beweise gibt, kann man halt schwer irgendwie jemanden verurteilen für irgendwas.
Dann ist das so.
Dann ist das so.
Genau.
Aber einige Prozesse hat er noch zu führen, wahrscheinlich auch deswegen. Die Bitte um Geld, das er auf Facebook gebeten hat. Allerdings hat er auch Memoiren rausgebracht jetzt. Und seine Sicht der Dinge vom Ibiza-Video geschildert, im Buch.
Stimmt, vielleicht wird das ja der große Verkaufsschlager.
Wenn das ein Verkaufsschlager wird, braucht er nicht mehr auf Facebook Spenden sammeln, gell?
Ja, richtig, ja.
Weiß man nicht. Ist die Frage, wie neutral ist es natürlich, wenn der Betroffene einschreibt, aber sicher auch nicht uninteressant.
Ich wollte gerade sagen, aber auch sicher nicht uninteressant,
ja,
seine Sicht.
Sicher eine, ich sag zumindest einmal spannende Sicht der Dinge.
Darauf können wir uns einigen.
Das, glaube ich, kann man so stehen lassen. Ja. Gut. Also ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass man das weiß, dass dieses Verfahren
sehr anständig
ist. Gut. Kinga, wir haben gesagt, es gibt ein Funken Hoffnung, aber nicht zu viel erwarten, aber dennoch leicht positive, minimal positive Aussichten Richtung Corona.
Genau, und zwar in einem Artikel in der Presse mit dem Titel Experte zu Neuinfektionen, ich darf Optimismus versprühen. Mittlerweile gibt es jetzt schon ein bisschen weniger Schulcluster als noch in der Vorwoche. Simulationsforscher Nikolaus Popper, den kennen wir ja schon, spricht auch von einem Peak, der jetzt so im Laufe der Woche erreicht werden wird. Er meint eben auch, dass das Monitoring in den Schulen, also dass man das da beobachtet, ein wertvoller und wichtiger Indikator ist für die gesamte Entwicklung im Land. Also wenn es in den Schulen langsam besser wird, dann könnte das auch für ganz Österreich bald so sein, weil man da natürlich regelmäßig das untersuchen kann und eben Untersuchungen durchführen kann und das überwachen kann. dass es langsam besser wird, meint er weiter, liege aber noch nicht am Lockdown selbst, weil der ist ja erst ein paar Tage alt, sondern an einem sogenannten Vorwegeffekt schon vor dem Lockdown, weil doch einige Österreicherinnen schon ihre Mobilität vorher ein bisschen eingeschränkt haben und sich da ein bisschen zurückgehalten haben mit den sozialen Kontakten. Und das zeigt jetzt eben auch seine positiven Auswirkungen. Außerdem spannend, ein Mikrobiologe von der Uni Innsbruck, Heribert Insam, der meint jetzt aber noch, es ist jetzt noch unklar, noch ein wichtiger Punkt jetzt noch fehlt, nämlich wie sich die großen Ansammlungen vom letzten Wochenende, zum Beispiel in Lokalen oder im Handel, auswirken werden. Weil das war ja jetzt noch vor, das ist in diese Untersuchung noch nicht mit eingeflossen, was am Wochenende vor dem Lockdown passiert ist. Davon abgesehen aber, klingt er positiv, Zitat, ich kann Optimismus, Trost und Hoffnung versprühen.
Man muss natürlich dazu sagen, das klingt fast schon wieder ein bisschen sehr gut, es ist nur... Der Kern der Aussage ist, es dürfte der Peak erreicht sein.
Ja, also von gut kann man noch lange, lange, lange nicht reden. Wir haben 15.000 Neuinfektionen jeden Tag.
Die Höhe des Peaks ist das, was die große Sorge ist. Ne?
Ja.
Und Peak heißt ja nicht, dass er dann im rechten Winkel abstürzt und wir übermorgen dann nur noch, weiß nicht, 5 Neuinfektionen haben. Also dann geht's halt, wenn wir Glück haben und das wirklich so ist, wie es jetzt vielleicht ausschaut, langsam wieder runter. Heißt aber, was das noch nicht bedeutet, also das ist zumindest trotzdem mal eine gute Nachricht, immerhin, es schaut so aus, als würde es nicht Wochen weiter ansteigen.
Also vielleicht wären es 20, 25.000
so
pro Tag.
Also das zumindest einmal die gute Nachricht, heißt aber natürlich noch nicht, dass wir dann sofort sinkende Zahlen haben, plus vor allem der Anstieg auf den Intensivstationen wird natürlich weitergehen, weil das ja immer um 10 bis 14 Tage versetzt
das
passiert.
Kommt verzögert,
das heißt,
klar.
Die ganzen Höchstwerte der letzten Woche kommen erst nächste Woche auf die Intensiv und die sind jetzt schon kurz vor der magischen Grenze von den 600, wo es geheißen hat, da ist dann wirklich komplett Schicht im Schacht und da wird auch davon ausgegangen, dass das zumindest bis Weihnachten so bleibt mit den vollen Intensivstationen. Man muss natürlich leider bedenken, wann wer auf die Intensivstation kommt, der bleibt ja lange dort.
Ja.
Also das ist ja nicht so, dass du das vorbeischaust, davon Besuch. Ne? Und das ist ja natürlich alles ja, schwierig und...
Ja, das Ziel natürlich wäre jetzt eben in diesem paar kritischen Wochen, sag ich mal, wo jetzt eben auch noch die Zahlen sich nachreichen werden von den Intensivstationen, dass man im gleichen Ausmaß es schafft, indem man die sozialen Kontakte reduziert, die Zahlen auch hinunterzubringen.
So schnell wie möglich, sagen sie alle. Ne? Ja.
Aber ja, dieser kleine Funke Hoffnung ist auch noch ein spannender Weiterdreh von dem Thema. Der ist jetzt auch im Handel angekommen, denn natürlich, eh klar, wir hoffen alle, dass wir ab dem 13., wenn dieses Datum halten sollte, wieder uneingeschränkt alles machen könnten. Aber natürlich auch wichtig für die Gastro zum Beispiel oder eben für den Handel, wenn das Datum wirklich hält. Denn denen geht jetzt natürlich viel Umsatz verloren. Gerade die Vorweihnachtszeit ist für viele das größte Geschäft überhaupt des Jahres. Und darum fordert der Handelsverband jetzt auch am 4. Adventssonntag, also am 19. aufmachen zu dürfen, um die verlorenen Einkaufssamstage etwas ausgleichen zu können. Das Ganze soll natürlich freiwillig sein für die Betriebe und die Angestellten. Die Heute schreibt da zum Beispiel eben auch auf freiwilliger Basis, Handel wird am 4. Adventssonntag öffnen. Vorgeprescht ist damit Richard Lugner. Der würde eben sein Einkaufszentrum an diesem Sonntag öffnen, wenn es ginge.
Wer, wenn nicht Richard Lugner, prescht bei der Sonntagsöffnung im Handel vor, ist natürlich klar. Aber in dem Fall sagen muss er, wenn
aber das schon seit 30 Jahren.
Aber wenn die jetzt 3 Wochen da im Umsatz wegbrechen, in der Vorweihnachtszeit natürlich, ja, glaube ich.
Vor allem, ob das schlau ist, dass sich dann alle ansammeln, die jetzt die 3 Wochen eben nicht dort waren.
Naja, über 2 Wochen halt dann aufgeteilt, ja, also von 13. bis eben zum 23., aber oder 10 Tage. Aber ja, natürlich verständlich, dass die sagen, okay, wir wollen das irgendwie nachholen, wir wollen da schauen, dass wir zumindest dann ein bisschen was aufholen können. Ja, wir sind immer noch gespannt, ob das am 13. so passiert. Da sind ja die Experten trotzdem noch der Meinung, auch wenn da jetzt ein Peak erreicht ist, ob sich das ausgeht. Wir werden sehen, wenn es soweit ist.
Genau.
Christian, du hast noch was für uns, wo man im Prinzip sagen kann, auch eine gute Nachricht, wenn man sieht, dass es uns besser geht als anderen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt noch eine dramatische Nachricht, aber nicht für uns.
Ja, genau.
Sondern für Großbritannien. Der Spiegel schreibt, Briten fürchten trockene Weihnachten. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, seit dem Brexit geht es auf der Insel ein bisschen drunter und drüber. Es fehlen einfach Lkw-Fahrerinnen und Fahrer. Und jetzt macht sich die britische Wein- und Spirituosenindustrie Sorgen, dass die Lieferprobleme, also der Mangel an den FahrerInnen, zu einem Problem führen könnte, dass die Regale wieder aufgefüllt werden. Und da geht es eben vor allem um den Wein. Dann, die Regierung hat natürlich gleich zurückgerufen und gesagt, nein, schaut, es sind ja eh alle Regale voll. Aber trotzdem, die Sorge bei der Industrie dort für Wein und Spirituosen, die ist nicht ganz unbegründet, weil, wie gesagt, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen vor ein paar Monaten, da hat es schon eine Schätzung gegeben, dass rund 100.000 Fahrerinnen und Fahrer dort fehlen. Und ja, deshalb, die Briten fürchten ein Weihnachten ohne Wein.
Also muss man dazu sagen? Das war zuerst die Meldung über das Bier, ist ihnen ausgegangen, jetzt droht ihnen der Wein auszugehen.
Ja, ein Wahnsinn.
Und lustigerweise, seit es diese Meldungen gibt, dass in Großbritannien nach dem Brexit der Alkohol knapp wird, hört man eigentlich sehr, sehr wenige Forderungen nach einem Exit. Das ist komisch.
Gute Salben, schlechte Salben. Jetzt auch zum Nachhören als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Und auf Radio 88.6 AT. Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 88.6 AT. 88.6